Willkommen bei Future at its Best, dem Podcast für Visionäre, Macher und alle, die die Wirtschaft neu denken. Ich bin Petra Becker, Direktorin bei Atreus und spreche mit den mutigen und kreativen Köpfen, die schon heute an der Zukunft bauen. Innovativ, inspirierend und vorausschauend. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Heute bei mir zu Gast ein Top-Manager aus der Automobilindustrie und ein sehr erfahrener Herr aus der Managementberatung, Max Prang. Max, ich möchte heute mit dir über das Thema deines Buches, einem Spiegel-Bestseller, sprechen. Mhm. Du warst über 150 Mal in China und du hast extrem viele Einblicke. Du hast dort selber ja persönlich auch gearbeitet, warst einer der Ersten im Flieger nach der Corona-Zeit. Ich denke, du bist dort auch richtig gut vernetzt, würde man sagen. Mhm. Und du beschäftigst dich intensiv, und das macht es so interessant für uns heute im Podcast, mit dem Thema Automobilindustrie. Du beschäftigst dich mit dem Innovationsprozess, dem Produktionsprozess, und du hast tiefes Wissen sowohl über das, wie wir es hier in Europa, in Deutschland machen, aber auch, wie es aktuell eben mit einer starken Entwicklung in China vonstatten geht. Und du hast ein bemerkenswertes Buch geschrieben. Wir haben es heute auch hier bei uns. Du hast über China Speed gesprochen. Und für mich sind das ja zwei Begriffe, Max, die sofort ein Unwohlsein in einem Europäer erzeugen. Mhm. Weil, ehrlich gesagt, das Wort Speed, Geschwindigkeit, Wettkampf, sofort assoziiert, oder bei mir hat es das assoziiert, und ich glaube, den meisten geht es so, dass wir in der Automobilindustrie so die Verlierer sind. Mhm. Ja? Und wenn wir dann mit chinesischen Kollegen oder Bekannten spricht, dann sind die ja unheimlich stolz. Die sagen ja von sich aus China Speed und so, als ob sie uns gleich alle in der nächsten Zeit in die Tasche packen. Mhm. Und von dem her freue ich mich, dass wir heute in Anlehnung an dein Buch, an dein tiefes Wissen in die Automobilindustrie, drüber sprechen, wer oder wie sieht zukünftig das Modell in Europa aus? Mhm. Haben wir Stärken? Mhm. Und ich sag mal so, wer hat die Pace für die nächste Ära der Mobilität? Mhm.
Das sind tatsächlich große Fragen. Vielen Dank, dass ich da sein darf erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Und das tatsächlich in einer sehr, sehr bewegten Zeit, also für mich auch sehr bewegten und bewegenden Zeit. Weil wenn man 25 Jahre in der Automobilindustrie, Automobilzulieferindustrie auch sehr war, dann ist das natürlich auch eine persönliche Krise, in der man jetzt drin ist. Ne? Und große persönliche Infragestellung auch. Was hat man eigentlich gemacht? Ist man Teil des Problems? Ist man Teil der Lösung? Was läuft hier eigentlich? Und das in sozusagen mehreren Schichten, dann auch noch mit dem Phänomen China Speed, von dem nicht unbedingt immer jeder berührt sein muss in der Automobilindustrie. Bei mir war es aber so. Das ist eigentlich also den Großteil meines Berufslebens eigentlich eine Rolle gespielt hat, sich mit dem auseinanderzusetzen, was für einen Impact China, das, was in China passiert, das, was mit uns in China passiert, tatsächlich immer wieder Alltagsfragen für mich waren in der Karriere oder in der Entwicklung. Und mich letztlich auch in den letzten Jahren, du hast gesagt, ich war einer der Ersten wahrscheinlich, die wieder in China waren nach der langen Pause. Über die Covid-Zeit waren ja knapp 4 Jahre, wie es dann waren, also 2019 bis 2023. Was mich dann herausgefordert hat, das auch in Frage zu stellen und die Frage zu beantworten, was ist denn da eigentlich passiert? Mhm. Und China Speed war schon ein Begriff, wir hatten vorher schon mal kurz darüber gesprochen, der ja nicht erst seit 2023 eine Rolle spielt, sondern der fand schon vorher einen gewissen Anklang, aber es hatte nicht so einen unheimlichen Einfluss auf das, was wir heute tun. Und es hatte nicht so dieses Bedrohliche. Das Bedrohliche hat es jetzt bekommen, da gebe ich dir vollkommen recht. Das Erste, was man denkt, ist, wenn man an China Speed denkt, die überrollen uns tatsächlich. Mhm. Die überrollen uns in der ersten Phase, also der China Shock 1.0, überrollen uns als Werkbank der Welt mit all dem, wo überall Made in China drauf stand. Also heute kann man ja fast kein Label umdrehen, wo nicht Made in China drauf steht. Das war so der erste Schock. Und jetzt kommt eben der zweite Schock, China Speed, im Bereich Technologieentwicklung, im Bereich KI, im Bereich Automotive, Brennstoffzelle, die nächste Zündstufe tatsächlich, wenn man so möchte, der innovativen Entwicklung, was eigentlich angestammtes Feld für Europa war und jetzt plötzlich ein Feld für Fernost wird.
Ja, und ein toller Punkt, den du ansprichst, das Thema verlängerte Werkbank war ja von Europa oftmals extrem gesteuert. Ja. Oder wir dachten, wir steuern und wir dachten, wir haben das in der Hand und in Kontrolle. Mhm. Und das Thema Innovation und die überrollen uns, ist ja gefühlt fremdgesteuert. Ja. Das sind wir nicht mehr Herr der Lage. Ne?
Ja, ich glaube, dass wir zu sehr die Schublade China kopiert offen gehalten haben. Natürlich hat China kopiert. Mhm. China hat unglaublich viel gelernt und auch das ganz offen immer kommuniziert. Also wir lernen, lernen, lernen. Wir lernen noch heute von euch. Jeden Tag, sagen mir Freunde in China. Und sie lernen eben nicht nur aus dem Heritage oder aus der Geschichte, sondern auch aus dem, was wir tun. Aber das Lernen oder das Kopieren, um zu lernen, ist was anderes als das Kopieren, um zu imitieren. Mhm. Und es ging natürlich auch immer um Imitieren, aber nie das Imitieren des Willen. Sondern es ging immer darum zu sagen, was kann ich aus dem Nachmachen, aus dem Kopieren für mich lernen, um es zu verbessern, zu verändern, vielleicht auch komplett zu erneuern. Und da fallen eben sag mal, chinesische Kultur, jahrtausendelange Kultur, des Erfindungsreichtums, der Neugierde, der Naivität im positivsten Sinne, der Unvoreingenommenheit, fallen zusammen mit der Fähigkeit, sehr pragmatische, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und die Kombination ist eine Essenz von China Speed. Also es ist eine sehr wenig technokratische Erklärung eigentlich, die dahinter steckt. Also dass es jetzt unbedingt die tollsten Tools sind. Also wir hatten in der Beratung immer so einen schönen Spruch, der heißt, a fool with a tool is still a fool. Also die Vorstellung, dass das sozusagen die reine Kopie ist dessen, was wir hier toll können und damit ja immer ein Abschlag mit einhergeht, das hat sich nicht bewahrheitet. Und ich glaube, daraus entsteht so eine Angst, die du angesprochen hast. Also so eine Angst davor, überrollt zu werden von etwas, was ich so nicht einschätzen kann. Das war Antrieb auch für dieses Buch, weil ich konnte es irgendwann nicht mehr einschätzen. Ich habe nicht mehr verstanden, was läuft denn da eigentlich in China. Ich lande im 4-, 5-, 6-Wochen-Rhythmus in diesem Land und finde ständig etwas wirklich auch zum Teil radikal Neues vor.
Und oftmals ist ja von Vorteil. Also nicht immer alles von Nachteil. Ist ja vieles komfortabel, make our life easier.
Ja, genau. Also natürlich habe ich auch die Cadmiumseen gesehen und ich habe auch nicht atmen können in Peking. Mhm. Aber das war zum Beispiel etwas, was ich ganz konkret empfunden habe, als ich 23 das erste Mal im Februar wieder in China war, nachdem ja auch schlagartig plötzlich alles wieder aufgemacht wurde. Shanghai war unglaublich sauber und unglaublich ruhig. Es war leise, weil die ganzen Zweitakter verschwunden waren. Das war vorher auch schon sehr stark, aber es gab wirklich gar keine mehr. Und dann kamen im Prinzip die grünen Nummernschilder, also alles das, was sozusagen identifiziert ist. Das hat unglaublich zugenommen. Die Luftqualität hatte sich wirklich dramatisch verbessert. Aber ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass die Stadt irgendwie weniger wuselig war. Also es war ja nicht entvölkert, sozusagen. Ne? Sondern die Städte waren auch während der Corona-Zeit der Schmelztiegel der Entwicklung. Und das hat sich dann eben auch displayed. Als ich dann gelandet bin oder als ich da war, war ich auf der einen Seite erstaunt, wie isoliert das Land wieder war. Mhm. Es sprachen zum Beispiel kaum Menschen im Servicebereich Englisch. Diese ganze, sagen wir, zuvor sehr durch diese weltweite Öffnung entstandene, auch kosmopolitische Stadtlandschaft hat sich total verändert. Mhm. Also in internationalen Hotels hat keiner mehr Englisch gesprochen.
Mhm. Und das ist interessant.
Weil die Menschen, die das vorher gemacht haben, ja über viele Jahre keine Tätigkeit mehr hatten. Also die waren raus aus dem System. Mhm. Und plötzlich musste dieses System China Speech neu aufgebaut werden. Und das ist ein bisschen sinnbildlich auch dafür, dass China Speed eben nicht immer nur funktioniert. Es hat in dem Fall, wurden sicherlich Hunderttausende von Menschen wieder neu eingestellt im Bereich Service und Tourismus oder Business Travel. Aber es war halt überhaupt nicht auf dem Niveau, auf dem das vorher war. Auch das braucht ja Zeit. Ja? Und das hatte China nicht, also sozusagen von oben ja angeordnet nicht. Und musste sich dann schnell erfinden. Und das hat halt nicht so gut funktioniert. Also es ist nicht immer alles, es ist sehr ambivalent. Und dieser Ambivalenz gehe ich auf den Grund.
Okay, und jetzt, also ich hätte jetzt zwei Fragen. Zum einen, was hat dich bewogen, das Buch zu schreiben? Und ganz ehrlich, was ist konkret China Speed wirklich?
Also sozusagen die Beantwortung der zweiten Frage hat mich bewogen, das Buch zu schreiben. Und dabei zwei Dinge. Einmal, ich konnte es mir selbst nicht erklären. Also ich war wirklich baff erstaunt nach Corona. Wie hat das funktioniert? Wir hatten alle das Gefühl, auch China hat sich zurückgezogen, verlangsamt und so weiter. Das war aber überhaupt nicht der Fall. Ich bin von Fahrzeugen abgeholt worden, dessen am Flughafen, der Namen habe ich nicht gekannt. Ich konnte nicht mehr mit, ich hatte wieder das klassische Bündel 100er Renminbi-Scheine dabei. Da konnte ich fast nichts mit anfangen. Die ganzen Apps, die dafür notwendig waren, jetzt in den Zahlungsverkehr einzusteigen, waren noch gar nicht darauf eingestellt, auf ausländische Touristen oder Geschäftsleute. Alles war in China für China entwickelt, aber auf einem Niveau, das ich vorher überhaupt nicht kannte. Also es gab auch schon vorher Alipay, es gab auch schon vorher WeChat und so weiter, aber das waren Dinge, die jetzt zu systemrelevanten Dingen wurden für das Leben und das Business in China. Das heißt, ich musste auch ganz schnell mich auf ein neues China einstellen und habe mich gefragt, wie ist denn China so schnell dazu gekommen? Das war das eine. Das zweite war, dass der Begriff tatsächlich, so wie du es eingangs auch erwähnt hast, sehr negativ konnotiert war hier in Westeuropa vor allen Dingen. Und ich das irgendwie aus der Zeit, die ich verbracht hatte in China in den Jahren zuvor, nicht glauben konnte, dass das so oberflächlich tatsächlich war, wie es hier wahrgenommen wird. Und deswegen habe ich sehr viel mit Chinesen gesprochen darüber, was eigentlich diese Geschwindigkeit ausmacht. Und da zeichnete sich dann ein sehr ambivalentes Bild. Ein kleines Beispiel vielleicht, jetzt kürzlich erst war ich mit einer chinesischen Freundin in Chongqing unterwegs. Ein neues Auto hatte sie gekauft, den Avatar. Großartiges Fahrzeug, wirklich ganz toll. Also man hat wirklich das Gefühl, man ist in diesem Avatar-Film, weil es technologisch einfach unglaublich ausgereift ist. Aber sie hatte das, was wir auch bei uns von früher noch kennen, diese Halterung fürs Handy an der Scheibe.
Interessant.
Und hatte da ihr Telefon drin, ein iPhone. Und ich habe gefragt, irgendwie, du hast doch hier die absolute Mega-Ausstattung, autonomes Fahren, Level 2 plus, mindestens Level 3, wenn nicht, dann Screens überall. Warum nutzt du das denn nicht? Warum packst du da jetzt dein iPhone rein und fährst über Apple Maps? Und sie sagt, weil ich Huawei nicht vertraue. Und das ist schon etwas, wo sozusagen diese, also Huawei ja als sozusagen Ikone der Geschwindigkeit, aber von Chinesen zum Teil eben auch abgelehnt wird, weil es zu tief in ihre Privatsphäre eingreift, weil es zu tief sozusagen ein Agent im eigenen Fahrzeug ist, ein Spion im eigenen Fahrzeug, wo das Menschen auch nicht mehr wollen. Und diese Ambivalenz, die finde ich unfassbar spannend, weil sie für uns die Möglichkeit eröffnet, besser zu verstehen, was China Speed ist und sozusagen mit diesen klassischen Paradigmen vielleicht auch da etwas aufzuräumen. Zu deiner zweiten Frage, was China Speed dann ist. Ich glaube, das ist vor allen Dingen ein anderes sozusagen Operation System. Also die Art und Weise, wie Entwicklung, Produktion, Supply Chain Management, wie das betrieben wird. China hat sich der Komplexität, die das jetzt heutzutage herausfordert, eine gute Supply Chain zu organisieren, eine gute Produktion zu organisieren, gestellt. Und hat die Prozesse vor allen Dingen mehrschichtig organisiert, sehr stark parallelisiert, extrem digitalisiert. Vieles läuft über Simulationen, wo wir hier immer noch im Testing verhaftet sind. Also im tatsächlich physischen Testing. Ich komme ja auch aus der Branche, wo wir stolz sind und waren auf unsere Labore und Fallturmversuche und Pendel und so weiter. Das ist natürlich auch alles total toll. Aber die simulative Abbildung heute unter der Bedingung der Rechenleistung, die wir haben, ganz anders möglich ist. Da sind wir auch sehr weit. Siemens ist da großartig, was Industrial AI betrifft und so weiter. Aber China hat das als Operational System ausgerollt. Und das ist ein Kern von China Speed.
Also darf ich da mal was dazu fragen, weil du hast ja zwei Dinge angesprochen, das Thema Sicherheit mit Huawei von deiner Freundin und natürlich auch das ganze Thema in der Automobilindustrie, das ist ja wie so ein Schlag nach den 4 Jahren und heute sagt jeder, ja, ist ja klar, war ja immer auch Teil der Politik, dass die Automobilindustrie ein großer Bestandteil der Volkswirtschaft wird, ist nachvollziehbar. Haben wir denn aus unserer Sicht jetzt die Automobilindustrie dort unterschätzt? Also mal als Eigenreflexion. Oder kommen wir aus unserer Komfortzone nicht heraus? Gefühlt, ja? Also so, oder sind wir auch an einem Reifegrad eben, wo wir vielleicht einfach auch so ein bisschen selber in uns verhaftet sind? Oder muss es einfach aufgrund dieser geopolitischen Konstellation irgendwie auch so kommen?
Tatsächlich waren das viele Fragen, weil das genau diese Vielschichtigkeit deine Fragen eigentlich widerspiegeln. Was ich glaube, ausschlaggebend jetzt für gerade diese Entwicklung in der Automobilindustrie versus, also chinesische Automobilindustrie versus europäische oder auch da im Kern deutsche Automobilindustrie ist, dass die chinesische Automobilindustrie als nationale, eigenständige Industrie so nicht existiert hat. Sagen wir vor 2015, 2014, 2015.
Wir hatten ja sehr viele Joint Venture. Ne?
Genau. Also es war ja auch, wenn man was auf sich hielt in China, hatte man ein deutsches Fahrzeug. Oder man hatte gegebenenfalls noch ein amerikanisches Fahrzeug, die ja mittlerweile gar keine Rolle mehr spielen in China. Ford spielt keine Rolle mehr, Chevrolet und so weiter spielen alle keine Rolle mehr.
Das hat sich ja nach Corona total gedreht.
Komplett. Das ist
ja
selber das war schon davor erzählt, ne? etwas. Ja. Ja? Also dass die amerikanischen Marken, weil sie ja auch nicht Schritt gehalten haben, mit diesem extrem auf den Endkunden ausgerichteten Technologieentwicklung in der Automobilen oder in der automobilen Entwicklung. Da waren die relativ raus. Wir waren da noch etwas flexibler. Aber wir waren halt vor allen Dingen immer, man wollte einen Daimler haben. Man wollte irgendwie, also wenn man jetzt an die Olympiade 2008 denkt, alle Taxis waren sofort erstmal Caddies oder Jetta oder was auch immer. Also das hatte Wertigkeit. Ne? WMF-Töpfe und so, also you name it. Ne?
Ja, ja.
Und das ist ja tatsächlich auch etwas, was wirklich immer noch Premium ist. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie schlechte Fahrzeuge haben. Wenn man sich den ID.7 anguckt von VW, ist ein hervorragendes Elektrofahrzeug. Und es ist nicht nur zu teuer, sondern es ist eben ja, ein europäisches Fahrzeug, was für europäische Kunden entwickelt wurde, in China eben nicht so gut ankommt, weil dort jetzt eine Industrie entwickelt wurde, und zwar wirklich zum Teil am Reißbrett, aber als System entwickelt wurde, was wir so, glaube ich, gar nicht vorher eingeschätzt haben. Wir haben, glaube ich, gedacht, dass es mit dem Kopieren und dem Anpassen weitergeht.
Also aber nicht
weitergeht. Mit der weitergeht. Also dass alles, was so in China an Automobil entwickelt wird, weitestgehend.
Genau, aber nicht darüber hinaus.
Ne? Genau, ein Abklatsch oder eine gute Imitation deutscher Fahrzeugtechnologie ist. Das war, glaube ich, der große Bruch, der uns dann ja auch so massiv überrascht hat. Also ich weiß noch, dass gerade 2023, dann haben da auch einige, Shanghai Autoshow und so weiter stattgefunden, genau in dem Jahr. Und da kamen alle zurück, wie die aufgescheuchten Hühner, und sagten, was da passiert ist, ist unfassbar. Und unfassbar bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Wir haben uns damit nicht auseinandergesetzt. Was heißt das, wenn nicht imitiert wird, sondern entwickelt wird? Wenn ein eigenes disruptives System entwickelt wird, wenn die Aufgabenstellung ist, zu stören, tatsächlich den internationalen Markt aufzuwiegeln, zu stören. Und das war ganz klar, nicht nur Staatslinie, sondern in dieser Staatslinie haben ganz viele Unternehmer ihre Möglichkeiten
diesen Anspruch erkannt. Gehabt. Ne?
Genau, ein Ansporn.
Ansporn.
Ja. Auch dann die Möglichkeiten, wir hatten ja im Vorgespräch gerade noch mal kurz drüber gesprochen, Anhui Province zum Beispiel hat NIO groß gemacht. Wenn das nicht dieses Ökosystem gehabt hätte, dann hätte das nicht funktioniert. Und das ist eben auch etwas, was, glaube ich, sehr wichtig ist. Das wurde von Anfang an als vernetztes Ökosystem gedacht. Mhm. Automobilindustrie ist nicht OEM und dann müssen die Lieferanten springen, sondern Automobilindustrie ist ein System aus Zuliefererentwicklung,
OEM-Entwicklung, ganz klare Abgabe auch von Kompetenzen, sehr, sehr viel Downstream oder Upstream in dem Fall dann, ne? Also wirklich
Und man hat das gefördert.
Ja, man hat das extrem gefördert.
Also das heißt auch eine gewisse, sage ich mal, so Vermischung mit politischen Interessen.
Absolut. Um es
mal auf den Punkt zu bringen.
Ja, absolut, ja. Ganz genau. Und auch mit, auch, aber das muss man auch erstmal können.
Mhm.
Also dafür muss man ja eine Vision haben. Man muss ja eine Ziel, also du hattest das, den Begriff Zielbild reingebracht, den ich da. Also das ist ja das, was uns oft fehlt als europäische Automobilindustrie, ein gemeinsames Zielbild. Das ist aber. Das gemeinsame Zielbild der chinesischen Automobilindustrie ist es, die besten KI-basierten, also AI-Vehikel, also vom Software-Defined Vehicle zum AI-Defined Vehicle jetzt zu kommen.
Also gehen noch einen Schritt weiter. Ne?
Genau.
Wir sprechen von Software-Defined und in China spricht man von AI. AI ja, genau. Also da fährt Vehicle. Dann ein AI.
Genau. Also der Xiaopeng, der Geschäftsführer bzw. der Eigentümer auch von XPeng, was wir jetzt hier auch kennen, er hat gesagt, wir liefern per Definition ein unfertiges Fahrzeug aus. Per Definition. Und zwar nicht, weil wir es so schnell raushaben wollen und dann gucken wir mal, ob es sozusagen als Beta-Version läuft, mit all den Downsides, die es hat, Verunfallungen, Sicherheit und so weiter. Nein, er sagt, in der Interaktion mit dem Kunden entwickelt sich das Fahrzeug immer weiter. Das heißt, alles das, was wir jetzt können, Over-the-Air-Updates und so weiter, die Schnittstellen mit anderen Systemen, Drohnen, alles Mögliche, führt dazu, dass wir eigentlich ein lebendes System haben. Und wir den Kunden durch diese ganze Zeit begleiten, bis das Fahrzeug nicht mehr kann und dann am besten noch ein Urban Mining ist und uns Wertstoffe wieder zurück in die Supply Chain spült. Also so eine Ende-zu-Ende-Perspektive hat einen anderen systemischen Anspruch an Fahrzeug als das, was wir erwartet hätten aus einer chinesischen Automobilindustrie. Mhm. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, wir haben, glaube ich, nie wirklich damit gerechnet, dass es so eine eigenständige chinesische Automobilindustrie jemals so geben wird.
Ja, das stimmt. Und sag mal, wie hat dieser China Speed in der Automobilindustrie dann ja auch einen Wettbewerbsvorteil, jetzt mal so in die Zukunft gedacht. Mhm. Ist es dann der die Produktion beherrscht, die Systemkompetenz oder der beste Softwareentwickler ist? Oder?
Ich glaube, es ist eine Ebene drüber. Es ist der diese Grenzen aufbricht. Der eben nicht mehr in dieses stark divisionale Denken hat. Natürlich muss ein Fahrwerk von einem Fahrwerker nach wie vor entwickelt werden. Aber dieser Fahrwerksentwickler ist überhaupt nicht mehr der Fahrwerksentwickler, den wir so klassisch aus der deutschen Entwicklungsarchitektur kennen.
Ja.
Der also irgendwann fertiges Ergebnis, sprich Fahrwerk, Fahrwerkskomponente, an den dann weiter verantwortlichen Ingenieur weitergibt oder das verantwortliche Team, sondern... Also die Integration findet nicht erst statt, nachdem bestimmte Komponenten entwickelt werden, sondern Integration ist der übergreifende Bogen.
Mhm.
Das heißt, ich gehe mit einer ganz anderen Systemlogik an Automobilentwicklung dran. Es ist ja auch ganz interessant, dass viele in der Staatsführung sind fast alles Ingenieure in China. Das ist ganz spannend, technokratisch etwas, aber vor allen Dingen auch extrem logisch. In den Startups sind ganz viele Leute, die mit Ingenieurswesen überhaupt nichts zu tun haben. Die so klassische, also was man so aus den 80er, 90er Jahren im Silicon Valley kennt. Ne? Irgendeine Garage, irgendjemand bastelt was, legt los, macht was.
Mhm.
Jack Ma zum Beispiel, der irgendwie dreimal bei McDonald's abgelehnt wurde und so weiter. Also das sind so Leute, die überhaupt nicht das verkörpern, was wir so in der Automobilindustrie denken würden, wer sich da sozusagen an die Spitze einer Entwicklung stellt. Das sind aber die tatsächlich Visionen haben von dem, wie Mobilität anders aussehen kann. Jetzt muss man sagen, es bleibt ein Auto mit vier Rädern. Aber auch diese Grenzen werden jetzt von solchen Leuten wie Xiaopeng
zum Beispiel
nochmal verschoben.
Mhm.
Das funktioniert nicht immer. Ne? Und das wird nicht immer in allen Märkten so angenommen.
Mhm.
Wenn wir zum Beispiel NIO in Europa sehen, das ist keine Erfolgsgeschichte. NIO ist, glaube ich, einer der großen Fehler von NIO war, mit NIO in den Markt zu kommen und zu meinen, ich könnte in Deutschland mit tollen NIO-Houses, die wirklich schön sind und mit einem tollen Design, ein Heritage von einem BMW zerstören.
Mhm.
Ist in Deutschland nicht möglich. völlige Unterschätzung in der zweiten Welle der Automobil, also der OEMs, ja, die aus China nach Europa gekommen sind. Auf der anderen Seite gibt es dann eben aber auch andere, wie BYD, die sehr, sehr fast schon spießig kommen. Also ich kann mit dem Fahrzeug nicht so wahnsinnig viel anfangen. Ich sitze total gerne in einem NIO drin, aber ein BYD finde ich ziemlich langweilig. Aber ich finde auch einen Golf langweilig. Das ist irgendwie jetzt so meine persönliche Haltung. Ja. Ne? Aber der Golf verkauft sich eben trotzdem am meisten. Nicht, weil alle langweilig sind, sondern das ist verlässlich. Das nimmt mich, wenn jemand von A nach B kommen will, einen guten Komfort haben will, dann ist das einfach das Auto der Wahl.
Ja.
Das hat NIO zum Beispiel total unterschätzt. Jetzt bauen die NIO-Häuser zurück. Das in Berlin wird geschlossen, in München wird geschlossen und so weiter. Die zweite Welle hat in vielen Fällen nicht funktioniert. Und die dritte Welle, die jetzt kommt an Automobilherstellern aus China, geht mit diesem Systemgedanken rein. Ganz intelligent macht das zum Beispiel Chery in Barcelona. Mhm. Die haben, ich glaube, 40-60 Joint Venture gemacht, also sie 40%, was ja auch schon ein ziemlicher Schritt ist für ein chinesisches Unternehmen. Und haben sich mit Ebro zusammengetan. Der ist ja eine unheimliche Heritage-Marke in Spanien. Hat lange nicht existiert. Ich glaube, über 15 oder 20 Jahre Auftragsfertigung für Nissan in Barcelona gemacht. Dann ist Nissan 21 ausgestiegen. Und Chery ist da reingegangen und hat gesagt, wir lassen euch als Marke unangetastet. Wir bauen euch als Marke wieder mit auf. Und ihr seid im Lead. Mhm. Aber wir liefern euch unsere Fahrzeuge.
Sehr verlockend.
Ihr macht Ebro vorne drauf. Tolle Fahrzeuge. Und das funktioniert. Das funktioniert. Nicht, weil der spanische Käufer dumm ist, denn er weiß schon, dass es ein chinesisches Fahrzeug ist, aber er honoriert oder sie honoriert, dass es sich um eine Anpassung handelt. Dass verstanden wird, ja, wir werden ernst genommen als Kunde. Wir werden nicht versucht irgendwie, uns wird nicht versucht zu sagen, wir sind besser als so ein BMW. Mhm. Das können wir schon selbst einschätzen hier in Europa. Und was ich an einem BMW, ich fahre selbst einen E5, was ich an einem BMW schätze, weiß ich schon selbst. Das muss mir jetzt auch kein Chinese sagen, ne, was ich daran nicht zu schätzen habe. Das heißt, wenn ich Menschen, wie zum Beispiel auch mit Geely und Volvo, sage, Mensch, ihr habt tolle Sachen hier, wir beteiligen uns daran. Das ist ein ganz anderer, viel smarterer Zugang von OEMs und das wird gelingen. Das wird funktionieren. Und deswegen spreche ich immer von der dritten Welle der Automobilhersteller, die jetzt aus China kommen. Und ein Teil der dritten Welle ist eben auch, dass sie dieses Ökosystem mitbringen, dass sie sehr viele Lieferanten mitbringen, dass sie sehr viele Zulieferer, aber auch Softwareentwicklung mitbringen, wovon wir auch wiederum profitieren können. Es ist interessant, dass wir in der Beratung immer mehr Unternehmen aus Europa haben, die jetzt, das ist aber auch eine Entwicklung des letzten halben Jahres erst, die sich fragen, wie kann ich mich eigentlich als Premium-Partner aufstellen für die OEMs, die jetzt hierher kommen? Wie kann ich der Stahlhersteller der Wahl werden? Wie kann ich der Aluminiumlieferant der Wahl werden? Wie kann ich der Recycler, also das ganze End-of-Life-Management ist ja gar nicht geklärt zum Beispiel. Wie kann ich das machen? Und das ist, glaube ich, eine gute Art und Weise des Umgangs damit.
Jetzt. Mhm. Du, Max, darf ich nochmal zurückkommen auf das Thema China Speed und wie könnten wir das, ich sag mal, wie kann man aus dem ja auch nochmal was machen hier in Europa? Mhm. Könnte man es kopieren, wäre so die erste Frage, aber um es zu kopieren, muss man es ja mal verstehen. Ist es ein Effekt, du hast ja schon ein bisschen was dazu gesagt, Industrie, Kultur, Politik und wenn das dann auch so eine Melange aus dem Ganzen ist, habe ich deiner Worte korrekt, vorhin entnommen, können wir das eigentlich in Europa kopieren und dann auch so umsetzen? Also passt es zu uns?
Ich glaube, mit dem Kopieren wären wir letztlich genau da, wo wir China auch unterschätzt haben. Weil ich glaube, man kann tatsächlich Dinge kopieren. Also man kann Dinge einfach übernehmen, zum Beispiel viel stärker auf Simulation zu setzen, viel stärker Dinge in die sozusagen in den Use verlagern, ne? die sozusagen die Sicherheit nicht gefährden. Ne? Das waren auch Fehler, die Chinesen gemacht haben, von denen wir auch lernen können. Ne? Also dass wir es nicht machen, dass ein Xiaomi-Fahrzeug, weil es zu spät eingreift, mit drei Studentinnen im Auto nachts in eine Baustelle rast und alle drei sterben. Ja, Das müssen wir nicht nachmachen. Ne? Also auch daraus können wir lernen. Also es gibt Dinge, aber es gibt Dinge konkret, die wir auch wirklich so machen können, wie es die Chinesen machen. Ne? Also Grenzen zwischen Silos aufbrechen, mehr im System denken, weniger in Gates denken, pragmatischer sein, weniger Gremienentscheidungen, mehr kleine Teams haben, die kurze Entscheidungswege haben, die schnelle Entscheidungskaskaden auch immer weitergeben, weniger konsekutiv arbeiten, mehr parallel. Also da können wir eine Menge lernen und wirklich auch kopieren. Aber ich glaube, dass das wichtig ist, auch zu lernen, dass eben China nicht nur kopiert hat.
Eine Frage, weil die ist jetzt so verlockend, Max. Du hast gerade gesagt, wir schneller entscheiden. Und was würdest du heute, weil ich glaube, dass wir sind so langsam in unseren Organisationen natürlich, ne? In unseren Silos auch. Ich meine, da sprechen wir schon seit Jahrzehnten, dass wir die Silos aufbrechen. Ja. Man redet immer viel, es geht dann doch irgendwie nicht. Jeder versucht ja, seine Pfründe zu sichern. Mhm. Wenn du heute in der Geschäftsführung oder CEO von einem deutschen OEM oder einem Zulieferer oder sonst irgendwie gearteten Industrieunternehmen wärst, das mit diesem China Speed konfrontiert ist, was würdest du dann nächste Woche, also heute ist Freitag, muss man jetzt dazu sagen, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Mhm. Was würdest du am Montag, wenn du dort in Position wärst, sofort anders machen? Mhm.
Sehr verlockende Frage. Also was ich glaube, ich zum Beispiel, wenn es darum geht, Führung neu zu organisieren in diesen Organisationen, wäre, dass ich zuerst, also wenn ich wirklich freie Hand hätte, Vorstände umbauen würde. Was wir heute sehen, immer noch in deutschen Konzernen, ist, dass wir eine sehr stark ingenieurs- und männerlastige Orientierung in den Vorständen haben. Das war lange Zeit, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Ausrichtung, weil es einfach top-down so klassische Industrieunternehmen wirklich durchorganisiert hat. Was wir heute aber brauchen, ist eine ganz andere Vielschichtigkeit in Unternehmen. Also wenn ich mir chinesische Top-Managements anschaue, sind die extrem divers. Also da geht es mir jetzt gar nicht um Farbe oder Gender oder sowas, sondern mir geht es um Diversität im Denken. Also wirklich anders an Problemstellungen heranzugehen und anderen Kapazitäten eben auch zuzutrauen, dass sie Probleme tatsächlich anders angehen können. Also ob das vom Musiker über was auch immer, es muss jetzt nicht so völlig spinnert sein, ne? Aber dass man auf jeden Fall eine breitere...
Von dem Mainstream wegkommt.
Genau,
ne? Wir glorifizieren ja auch.
Wir sehen zu wenig
zum Teil. Ja, genau.
Wir sehen in den Vorständen zu wenig zum Teil. Ich glaube, dass das bei Siemens zum Beispiel hervorragend gemacht wird, weil da wirklich anders an Diversität auch dran gegangen wird. Und zwar nicht nur aus einer, so einer Compliance-Perspektive. Ich muss jetzt irgendwie bestimmte Diversitätsanforderungen erfüllen, was ja schon wieder den Diversitätsgedanken irgendwie konterkariert. Sondern zu sagen, ich nehme das auf, was ich brauche, um Probleme anders mit Problemen anders umzugehen. Das Zweite, was ich machen würde, ist, dass ich tatsächlich mal grundsätzlich mein Partnermanagement neu aufstellen würde. Also die Art und Weise, wie in China entwickelt wird, ist vor allen Dingen, dass ich erstmal frage, wer kann das denn? Wer hat denn Fähigkeiten? Und zwar nicht im Unternehmen, sondern wer hat neue Ideen in der Entwicklung von einer bestimmten Software zum Beispiel. Oder für mich ist eine offene Frage immer noch, wirklich noch nicht beantwortet, warum haben wir keinen End-to-End-Stack für AD in Europa? Warum haben wir das hier nicht? Warum gibt es das nur in China und in USA? Ob das jetzt Waymo, ob das Baidu ist oder was ist ich, Apollo, you name it, das sind keine deutschen Unternehmen. Es sind keine deutschen oder europäischen Konglomerate. Und in diesen Konglomeraten das anders zu organisieren, das wäre auch eine ganz wesentliche Maßnahme. Und man sieht das bei manchen Industriekonzernen in Europa, dass das tatsächlich genauso angegangen wird. Manchmal funktioniert es noch nicht, siehe VW, aber manchmal funktioniert es eben auch, siehe Siemens. Zum Beispiel, wo es wirklich große Schritte gibt, die dann zu einer kulturellen Veränderung im Unternehmen führen. Und nicht erst zu warten, kriege ich die Kultur gedreht und dann beginne ich, Struktur zu verändern.
Heißt das eigentlich auch, weil du hast ja gerade jetzt das Thema Führung, also wie man das Gremium zusammensetzt. Wir haben noch gar nicht so sehr gesprochen über die Strukturen. Aber hast du auch erkannt, dass dann ein anderer Leadership-Style dort ist? Und ist dieser Leadership-Style auch was bei uns irgendwie, ich sag mal, ein Teil davon anwendbar wäre? Ne? Man verbindet es ja auch schon ein bisschen mit einem sag ich mal, patriarchischen System, ja. Also zumindest so, ja. Ja, wenn du mich
fragst. Ja, oder so ein Personenkult zum Teil.
Ja, genau, ja. Und einer entscheidet da vielleicht auch.
Ja, also oder ich glaube, dass sich da das auch sehr ändert in China gerade. Aber diese sehr auf einzelne Personen, Persönlichkeiten zugeschnittene Führungskultur gibt es immer noch nach wie vor. Aber diese Typen verändern sich auch. Mhm. Das, was man so klassisch kennt aus China, ist unkopierbar in Deutschland. Und zwar auch aus guten Gründen. Also dieses
über den Mund. Wir wollen keinen Schritt
oder,
zurück.
Ganz genau. Oder ja. man hat irgendwie so diese, das gibt es immer noch, ne, dass man an großen Tischen sitzt und dann sind nochmal drei Reihen der dann auch entsprechend eingegliederten Personen dahinter, ne, die auch nichts sagen dürfen, nur mitschreiben dürfen, was auch immer. Ne. Das gibt es auch immer noch, bricht sich aber total auf. Ich habe letztens mit einem großen Logistiker gesprochen, wo mein Hauptansprechpartner jemand war, eine junge Kollegin, die einfach Erfahrung hatte, die weltweit gereist war. Mhm. Drei Jahre nur unterwegs gewesen ist und dann bei diesem Logistiker angefangen hat. Gar keine dramatisch tolle Ausbildung, aber wir haben einfach in kürzester Zeit haben wir verstanden, woran das Problem der EU-Erweiterung für dieses Unternehmen bestand. Viel schneller als mit denen, die schon ewig in diesem Unternehmen sind und schon ewig immer die gleichen Probleme vor sich herschieben, was es in China natürlich auch gibt. Sondern die nie die gleichen Probleme hatte und dementsprechend auch nicht mit den gleichen Lösungsschemata daran geht. Mhm. Interessant, dass das möglich war in China. Das hätte ich jetzt vor 5 Jahren so auch nicht dort erlebt, vor 10 Jahren da auch nicht so erlebt. Ne? Da sieht man eine Veränderung, aber dieses alte patriarchische System, das du angesprochen hast, da, unmöglich, dass hier...
wollen wir nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen.
Nee. Es würde auch überhaupt nicht funktionieren. Das heißt, es gibt ganz, ganz viel, wovon es nicht zu lernen gilt, wo ich glaube aber auch die Gefahr nicht so unbedingt besteht. Ja. Die Gefahr besteht eher, dass wir in unseren alten Strukturen verhaftet bleiben und die nicht hinterfragen. Und das Hinterfragen unserer alten Strukturen machen wir nicht dadurch, dass wir chinesische Strukturen kopieren.
Ja. Was müssten wir denn machen, um unsere alten, althergebrachten, die uns ja über Jahrzehnte einen unsäglichen Wohlstand erschaffen und bereichert haben, was müssten wir denn da machen, um die stärker zu reflektieren, stärker zu hinterfragen?
Ja, das ist eine große Diskussion jetzt im Moment auch politisch. In Europa muss es jetzt irgendwie den Knall geben, muss uns erst sozusagen alles an Wohlstand verloren gehen, damit wir mal aufwachen. Ich bin da nicht so ein Defätist, also dass es das braucht. Aber es braucht schon eine gewisse Demut vor den Veränderungen, die jetzt auf uns zukommen. Also ich glaube, das ist etwas, was uns an vielen Stellen noch fehlt, dass wir, wenn ich das diskutiere, gerade in der Automobilindustrie, ist interessant, dass doch viele noch sagen, ja, warte mal ab, die werden ihre Garantieprobleme kriegen hier. Oder ob die Batterien jetzt wirklich so lange halten und so weiter. Also dieser Versuch, aus den alten Fähigkeiten der deutschen Automobilindustrie, also Verlässlichkeit, Garantie und so weiter, immer noch so das Letzte rauszuquetschen als Erfolgskonzept für die Zukunft. Das ist, glaube ich, wirklich, der Zug ist echt abgefahren. Sondern sich von diesem Ballast jetzt mal frei zu machen, das ist eine große Aufgabenstellung. Das ist wirklich eine große Aufgabenstellung. Und dann sind wir wieder bei Führung, sind wir wieder bei Vision, sind wir wieder bei klaren Vorstellungen von dem, wie sich solche Organisationen auch jetzt wandeln und häuten müssen. Da können wir eine Menge lernen. Im Vorwort von dem Buch gehe ich darauf ein, diese ständige Häutung des Systems in China ist im Prinzip, das ist ja Ballast, den man abwirft.
Ja.
Die Gefahr besteht, dass man auch was abwirft, was nicht in den Müll gehört, klar. Aber ich glaube, dass der Ballast, der wirklich weg muss, über den wir jetzt intensiv gesprochen haben, dass der eigentlich zu groß ist, um jetzt noch zu vorsichtig zu sein.
Ich könnte mir aber schon auch vorstellen, dass es Motivation ist, dass wir in unserem Unternehmen mehr Pragmatismus, mehr Mut einziehen lassen, denn wir werden ja jünger. Wir werden ja jünger. Viele der Boomer gehen jetzt in Rente.
Ja.
Ja? Und von dem her wird die Struktur der Unternehmen jünger. Und ich glaube, oder ich könnte mir nicht vorstellen, dass die jungen Leute, wenn ich das so selber an meine Zeit damals denke, das war mir eh auch alles viel zu langsam.
Ja,
ne?
Absolut.
Und ich glaube, jetzt ist da noch mal eine ganz andere Generation, um einiges selbstbewusster und mit viel mehr, ich sag mal, auch werden viel mehr gehört. Also, dass man schon schneller werden muss, dass man attraktiv bleibt für die Jungen.
Ich finde das eine interessante Perspektive, weil viele das demografische Problem in Deutschland ja immer so als eine, vor allen Dingen aus dem Alter betrachten, aber nicht, dass ja eine ganze Generation frei wird jetzt. Also das finde ich sehr, sehr spannend und sehr gute Perspektive. Das fehlt China. Das ist tatsächlich ein Problem. Also in China fehlt diese Möglichkeit, also einmal wegen der Ein-Kind-Politik. Sozusagen die Menge der Jugendlichen ist viel, viel kleiner sozusagen und dann haben wir eine Jugendarbeitslosigkeit von 20-25% dort. Das heißt, dieses Potenzial wird gar nicht genutzt. Daraus die Lehre zu ziehen, das Potenzial hier zu nutzen, was wir an jungen Nachkommen sozusagen jetzt haben und es nicht, denen nicht gleich zu sagen, wie es läuft, sondern denen zu sagen, findet raus, wie es läuft, entwickelt, wie es läuft, seid engagiert, seid, bringt alles ein, was ihr habt, was ihr könnt. Wir stehen euch nicht im Weg. Ja. Oder wir sagen euch nicht gleich, in welches Schema oder welche FTE-Einordnung ihr jetzt rein müsst in unserem Konzern, sondern ihr baut euch das hier selbst. Das ist, glaube ich, etwas, was jetzt sehr stark sein kann. Deswegen finde ich diesen Aspekt, dass, was du sagst, dass ja eine Generation jetzt rausgeht, die viel geleistet hat, aber eben auch Platz frei macht.
Mhm.
Für neue Herangehensweise finde ich sehr, sehr gut. Finde ich eine sehr schöne Perspektive eigentlich.
Ich denke, da muss was passieren. Ja. Es geht, also für mich so geht gar nicht anders, da, als dass da was passieren muss. Denn ist ja auch die Alterspyramide, ich sag mal, die Kohorte, die in die wohlverdiente Rente geht, ist ja um einiges breiter und viel mehr Masse, als wir momentan dann durch die jüngere Generation verfügbar haben. Also das heißt, damit musst du ja schon schlanker werden und dann wahrscheinlich auch Entscheidungen ganz anders da treffen. Vielleicht ist das auch nochmal eine Chance für uns hier. Und ich würde da gerne nochmal zurückgehen, weil ist es denn möglich, gerade bei dem Thema Elektrifizierung, man sagt ja immer, wir haben die Batterie nicht, wir haben das Know-how nicht. Mhm. Ist der Zug schon abgefahren? Ist es ein Speed-Thema? Ist es ein Leadership-Thema, über das wir jetzt gesprochen haben? Oder ist es auch nochmal ein Thema, dass wir bei den ganzen Kosten und bei der ganzen Technologie hinten dran sind?
Ich glaube, das ist in der Vielschichtigkeit schon gar nicht so voneinander zu trennen. Wir haben, glaube ich, Baustellen genau auf all diesen Ebenen, Führung, Technologieentwicklung, Speed, die Art und Weise, wie wir Entwicklung organisieren, wie wir Transformation organisieren, wie wir Restrukturierung organisieren. Da müssen wir uns, glaube ich, in vielen Fällen von so bestimmten alten Paradigmen, wie wir es bisher gemacht haben, ich komme ja auch aus der zum Teil Restrukturierung, aus der Transformation, verabschieden auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben das auch nicht wegwerfen, was wir tatsächlich, wo wir wirklich sehr, sehr gut waren und auch immer noch sehr, sehr gut sind. Aber ich glaube, der ausschlaggebende Punkt ist, diese gemeinsame Vision zu entwickeln von dem, was uns sozusagen dann die Fragen, die auf diesem Weg, diesem Zielbild näher zu kommen, die Fragen dann auch zu beantworten, nicht zu sagen, boah, nee, das ist schon wieder ein neues Problem, sondern immer dieses Zielbild klar vor Augen zu haben. Ich glaube, das ist etwas, was...
Die Frage ist, haben wir in der Industrie noch Zielbilder?
Ich glaube, in der Automobilindustrie haben wir das sehr, sehr weitgehend verloren. Also es ist jetzt, kann man auch nicht ersetzen dadurch, dass jetzt irgendwie alle gerade Automobilzulieferer jetzt ihr Heil in der Rüstungsindustrie suchen und da das neue Zielbild finden. Also es muss ein Zielbild der deutschen und europäischen Automobilindustrie geben. Ich habe es noch nicht.
Also finde ich gut, dass du das ansprichst. Ich glaube, das wäre auch zu kurz gesprungen, zu sagen, wir können das jetzt kapazitiv mit der Rüstung kompensieren. Mhm. Das geht ja schon vom Volumen her, also meines Erachtens gar nicht. Und wir wollen ja die Automobilindustrie nicht aufgeben.
Genau. Und aber der Punkt ist, wir haben sie ja aufgegeben, also so wie sie jetzt ist, ist sie nicht mehr fortführbar. Punkt. Das ist tatsächlich, also die Automobilindustrie, so wie sie in Deutschland und in Europa aufgestellt ist, wird den Ansturm der chinesischen Automobilindustrie nicht überleben. so wie sie jetzt aufgestellt ist. Das ist, das wird an so vielen Dingen, die uns permanent gerade überrollen, immer wieder neu überrollen, wird das deutlich, ob das, genau, wir hatten über die, die End-to-End-Stacks gesprochen, wir haben über die Geschwindigkeit der Technologie, müssen wir alles nicht wiederholen. Der entscheidende Punkt dabei ist, glaube ich, dass wir uns selbst von uns erst mal verabschieden müssen. Also wirklich diesen Cut zu ziehen und zu sagen, so, und was, wenn wir das verabschieden, was bleibt denn dann? Was bleibt als Kern der Entwicklungsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie übrig? Was ist das? Worin besteht der? Und wo setze ich diesen Kern gewinnbringend wieder ein? Mhm. Das wird tatsächlich eine völlig andere Industrie sein. Das wird eine vielleicht viel stärker auf, also wahrscheinlich viel stärker auf globale Kooperation ausgerichtete Industrie sein, die dann natürlich mit geopolitischen Unwägbarkeiten klarkommen muss. Also das heißt, wieder staatliche Themen, politische Themen mit reinspielen, die wir immer wieder vermieden haben. Gerade, ich meine, wir kommen beide aus dem Industrie.
Ja, beide aus der Automobilindustrie.
Ja, genau.
Und mein Herz hängt da schon auf.
Ja,
und nicht nur, dass ich gern Auto fahre.
Total. Und ich meine, bei dir ist es nochmal breiter, also Richtung Siemens und so weiter. Also das ist schon, also wo du ja auch, sag mal, diesen Herzschlag der deutschen Industrie sehr, sehr lange und sehr tief auch mit hast.
Ich denke mir jetzt gerade, Max, was, wenn wir jetzt das so, und du hast ja sehr konkrete Conclusio getroffen, wir haben sie eigentlich schon aufgegeben. Was heißt es jetzt für einen jungen Menschen, also für einen 25-Jährigen, der nach seinem Studium oder vielleicht auch die vorm Studium stehen. Mhm. Was würdest du mit deinem Wissen, mit dieser Perspektive, die du hast in den Welten, und der möchte Ingenieurswesen studieren, Fahrzeugbau, egal, also auf alle Fälle, ich sag mal so, in Richtung Automotive ausgerichtet oder Industrie ausgerichtet, wohin würdest du dem empfehlen zu gehen? Ist es weiterhin Stuttgart, Wolfsburg oder ist es dann München, Shenzhen?
Exakt. Genau da, also das Interessante ist, dass du das sagst, weil mein Patenkind oder unser Patenkind ist 17, war jetzt gerade an der RWTH in Aachen, um da an dem Tag der offenen Tür zu sein. Ich war leider in China zu dem Zeitpunkt. Aber er hat sich dann eben auch unser Institut angeschaut und ich habe ihm gesagt, Automobil- oder Mobilitätsmanagement, Mobilitätsengineering zu studieren, ist, glaube ich, für das, was auf uns zukommt in den nächsten Jahren, extrem wichtig. Wir brauchen gute Mobilisten, wenn man so möchte. Wir brauchen, glaube ich, nicht mehr so den klassischen Fahrwerksentwickler allein. Also nicht in der Menge einfach auch. Vieles wird von KI abgelöst und so weiter. Ne? Aber was wir brauchen, ist jemand, der dieses globale Mobilitätssystem mitbaut.
Der wirklich übergreifend München, versteht. Ne?
Aachen, Shanghai. Ganz bewusst arbeiten wir an so einer Aachen-Anting. Anting ist ein Stadtteil von Shanghai, in dem du kennst es, sehr viele Automobilhersteller und Zulieferer sitzen. Aachen-Anting Alliance. Also, dass wir tatsächlich solche Brücken bauen, auf denen permanent Traffic herrscht. Also, wo sozusagen, ob das virtuell oder persönlich, ich bin immer noch ein Freund, auch gerade die Chinesen lieben sozusagen den persönlichen Austausch dann auch viel stärker. Sprachen überwinden. Ich habe meiner Tochter, versuche ich die ganze Zeit anzudienen, dass sie doch mal, jetzt ist sie erst 9, ne? Aber sie kann zum Beispiel, was weiß ich, in die Hau und so weiter, das kriegt sie schon ganz gut hin und kokettiert damit auch. Diese Sprachen zu lernen, zwar nicht nur Chinesisch zu lernen, um dann wieder einseitig Chinesisch zu denken, sondern wirklich diese Verbindungen herzustellen, diese Ökosysteme aufzubauen. Und das können nur Menschen und das tun sie in ihren täglichen Aufgaben. Das hört sich jetzt so global galaktisch an, aber ein Junge wie jetzt mein Patenkind, der anfängt in Shanghai und Aachen zu studieren, ist ein ganz anderer Typus von Anfang an an Mobilitätsentwickler. Der wird ganz anders an diese Fragestellung herangehen, ganz andere Inspirationen nach Shanghai mitnehmen und von Shanghai wieder mit zurückbringen. Und geht dann vielleicht auch mal wieder nach Detroit oder nach South Carolina oder wo auch immer die Standorte der Mobilitätsentwicklung künftig sein. Das werden die prägen und nicht mehr wir. Das ist, glaube ich, auch wichtig.
Super. Max, also wunderbar. Ich sage vielen herzlichen Dank für diesen tollen Podcast. Das war so schön. Ich glaube, wir könnten noch über viele weitere Dinge sprechen. Und du hast ein super tolles Buch geschrieben. Ich kann es nur jedem empfehlen. Schnelle neue Welt. Und davon, glaube ich, träumt jeder. Jeder möchte vorne mit dabei sein. Ja. Ich denke, das ist schon ein Teil von uns Menschen. Absolut. Und ich sage vielen lieben Dank für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung, das tolle Gespräch.
Vielen Dank an euch für das Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ihr Fragen oder auch Anregungen habt, kontaktiert uns gerne direkt. Wir haben wie immer die Kontaktdaten unten in die Shownotes gepackt. Lasst mich an dieser Stelle auch erwähnen, der Podcast ist möglich durch meine Rolle als Direktorin bei Atreus. Atreus ist eine Personalberatung für Interim-Management und wir bieten Top-Manager zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wenn auch ihr hier Themen habt oder Engpässe, dann kontaktiert mich gerne. An dieser Stelle sage ich Tschüss und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.